Gut, Matthäus 26 haben wir letzte Woche aufgehört. Ja, sind wir bald durch das Evangelium durch, ne? Also wir haben gesehen, das ist jetzt der letzte Tag von Jesus als Mensch. So, die haben das Passa jetzt zusammen gefeiert. Er hat gesagt, so, dass es sein Blut vergossen wird und dass er sein Leben geben wird, ne? Haben das erste Mal das Abendmahl zusammengenommen, ne? Also mit dem Blick darauf, dass das Jesus sein Blut ist, ne? So. Und Jesus hat gesagt, das tut zu meinem Gedächtnis. Ne? So, das ist ein Freudenmahl. Ne? Wir brauchen nicht selbstverdammt so vorm Tisch sitzen und sagen, ach, ich sünde, ich habe es nicht verdient und ne, du lässt mich bald fallen, sondern wir sollen das Abendmahl nehmen als Gedächtnis dafür, dass alles bezahlt ist. Und jeder, der seinem Herrn vertraut, und der glaubt, dass er auch reicht als Lamm zum, der kann mit Freude das Mahl nehmen und Gewissheit haben, dass ihm vergeben ist. So. Das einzige Herz, das Gott nicht vergeben kann, ist das unbußfertige Herz. Dass das nicht bereit ist, umzudrehen zu Gott. Und lesen wir Vers 30, Matthäus 26. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, da gingen sie hinaus an den Ölberg. Da spricht Jesus zu ihnen: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Steht in Sacharja 13. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, da will ich euch nach Galiläa vorangehen. Da antwortet Petrus und sprach zu ihm: Wenn noch alle an dir Anstoß nehmen, Jesus, so werde doch ich niemals Anstoß nehmen. Jesus spricht zu ihm: Oh, wahrlich, ich sag dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus spricht zu ihm: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle anderen Jünger: Wir werden dich nicht verleugnen, wir werden mit dir in den Tod gehen. Ja? Der Petrus, ne? Den werden wir jetzt ein paar Mal sehen. War der, der nach dem Abendmahl gesagt hat: Oh, hier ist das Schwert, komm, ne? Und der schnappt sich's. So. Und das ist der, der mal die Gemeinde gründen soll, ne? So. Der das Sagen hat, der Fels, ne? So. Also, und es ist schon echt lustig zu sehen, was Petrus aber für ein Mann war, ne? Und Jesus hat sich wirklich den Schwächsten aus der Truppe ausgesucht, ne? Um zu zeigen, wie groß er ist. Petrus hat wirklich Gott gebraucht. Und du siehst hier den Petrus und seine Liebe, ne, zu Jesus und wie es ihm schmerzt, diese Worte zu hören. Ne. Und mich würde das genauso schmerzen, wenn jemand zu mir sagt, du wirst mich betrügen oder verlassen oder so. Ne. Das tut weh, weil man sich ja selbst nicht gerade so sieht. Ne. Aber was Petrus noch nicht gelernt hat, ist Demut und Selbsterkenntnis. Ne. Und ja, der Stolze, der kommt schnell zu Fall. Ne? Drum achte, wie du läufst. Ne? Und Paulus war da ziemlich, musste das auch lernen. Ne? Er war sehr erhaben, sehr großer Mensch, war ein Anführer, ne? Hat alles so gut wie es ging richtig gemacht und trotzdem musste er an den Punkt kommen, wo er merkt, so, ich bin schwach und ohne Gott wäre ich nicht mehr. Ne? Und der Petrus ist hier ziemlich stolz und er sagt hier, ich kann dich nicht verleugnen, ich werde dich nie verlassen, ich gehe bis zum Tod mit dir, ne? Und ich meine, und ich mag das, weil das ist das richtige Herz. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, würde ich auch sagen, ich würde bis zum Tod mit Jesus gehen. Da wäre nichts Falsches dran, das ist ja das, wäre schlimmer, wenn ich sagen würde, ja, ich würde ihn verleugnen oder so, ne? Nee, mein Herz ist so, dass ich mir wünsche, bis zum Schluss meinem Herrn zu folgen. Und egal, was er verlangt, da will ich da sein. Und egal, in welche Situation er mich bringt, da möchte ich stehen und mit Stolz, ne, und Autorität ihn verkündigen und Licht sein. Ne? Und auch alle anderen Jüngern geht so, ne, wie da am Ende gelesen ist. So. Ebenso sprachen auch alle anderen. Also es ist nicht nur Petrus, der da sitzt. Ne? Und schlagt mal Lukas auf, werden heute mal immer mal so hin und her schnipsen zwischen Evangelien, weil Matthäus halt nicht das ganze Bild gibt. Lukas 22, Vers 31. Stimmt das? Ja, stimmt. Er sprach aber der Herr: O Simon, Simon, also Petrus, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Das ist der Herr, oder? Ich meine, wir stehen in Untreue und in Schwachheit da. Und es muss uns klar sein, dass wir, auch wenn es möglich wäre, weil wir einen Heiligen Geist haben, es uns doch nicht möglich ist, obwohl wir es anstreben sollen, dass es möglich ist. Ne? So, wir brauchen Jesus. Und würde er aufhören, für uns zu beten, dann wären wir noch nicht mal das, was wir jetzt schon sind in ihm. Ne? So. Und Jesus kommt zu Petrus und richtet ihn nicht, sondern er kommt und richtet ihn auf. Ne? Im Vorhinein schon. So, kommt zu Petrus und sagt so, hey, ihr werdet in Anfechtung kommen und Satan möchte euch da wegreißen. Ne? So, aber du wirst wieder umkehren. Und wenn du umgekehrt bist, dann erinnere dich an meine Worte jetzt. Ne? Jetzt bin ich hier und ich sagte, dass alles passiert. Aber wenn du umgekehrt bist wieder zu mir, so dann geh auch zu deinen Brüdern. Ne? Geh zu den anderen Zähnen und erbau sie. Ne? Und das ist doch schön, oder? Und das sagte Jesus zu uns auch. Ne? Er begegnet uns in unserer Schwachheit und er versteht, ne? So in unsere Schwachheit. Deswegen ist er ja Hohepriester, weil er der Einzige ist, der uns wirklich bis nach Hause leiten kann. Ne? So, wir könnten uns nicht leiten und niemand anderes könnte uns nach Hause bringen. Ne? Aber er ist treu und er hält. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach, hey, ich sag dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ja. Da könnt ihr auch den Finger drin halten. Vers 36 in Matthäus. Da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt. Und Gethsemane bedeutet Ölpresse oder Ölkelter. Die Ölpresse ist der Ort, wo die Oliven reingeschmissen werden. Und dann werden die zermalmt und werden gepresst unter starkem Druck. Und dann kommt dieses kostbare Olivenöl raus. Und das ist doch schön, oder? Ein Garten Gethsemane heißt es im Johannes. Es war ein schöner Garten. Und Jesus war da öfters mal. Lesen wir da auch so. Und es ist interessant, dass es in einem Garten anfing, ne? Durch Adam und Eva, im Garten von Eden, im Garten Eden, ne? Dass Jesus da, dass dort die Sünde reinkam und die Trennung, ne? Zwischen Mensch und Gott. Und auch die Trennung von, ja, von diesem Öl, von diesem Geist, ne? So, dass im Garten auch da wieder Frieden geschaffen wird. Ne? Weil Jesus sich entscheidet zu sagen, nee, ab hier ist der Weg zum Kreuz. Ne? Und wir werden noch sehen, wie er dort gepresst wird in diesem Garten. Ne? Aber wie dadurch Segen für uns rauskommt. Nämlich, dass wir einen Geist empfangen können. Dass wir Gemeinschaft haben können mit Gott. Dass wir ihn wieder hören können. Dass wir durch ihn wirken können. Ne? So, diese Garten. Ne? Im ersten Garten stand ein Engel dann da, nach unserem Sündenfall mit einem Schwert in der Hand. Und es ging nicht mehr, dass irgendein Mensch wieder zurück konnte, ne? Zu dem Ort, wo er Gott begegnet ist. Und in diesem Garten wird auch jemand stehen mit seinem Schwert, ne? Und Jesus wird ihm sagen, und jetzt steck dein Schwert ein. Wir brauchen das nicht mehr, ne? So, und dieser Garten, in dem sich alles entscheidet. So, und ich hoffe, dass wir neues Herz dafür kriegen, weil die Geschichten haben wir wahrscheinlich schon tausendmal gehört, ne? Aber da ist so viel, so was da drin gerade vor sich geht, ne? Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Ein Steinwurf, sagt Lukas, sitzt Jesus jetzt von seinen Jüngern entfernt. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus, Jakobus und Johannes, mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden und ihm graute sehr. Und dieses Betrübt, das geht schon mehr ins Depressive, wenn man so nach dem Griechischen guckt. So dieses, wo es einfach finster ist zum einen, ne? wo man einfach gedrückt ist. Und vielleicht kennt ihr das auch, manchmal hat Gott einen Plan für mich und er sagt, geh. Ne? Und auf einmal wird mir so mulmig. Ne? Und auf einmal wird so dunkel, irgendwie so grau, ne? So ein, und du wirst, fühlst dich so bedrückt, ne? Und so allein und so halt komisch, ne? So. Das ist, wenn Satan uns sichten möchte, ne? Und das ist, wenn was passiert, so. Und Jesus geht's gerade so, und Jesus wird jetzt die Sünde auf sich zukommen sehen. Schritt für Schritt. Ne? Das, was Jesus so gekraut hat, war nicht das Kreuz und es waren auch nicht die Schmerzen, auch wenn er vom physischen, menschlichen her wahrscheinlich auch davor sich gekraut hat. Ne? So. Aber das, was ihm erwartet, das, warum er Blut spritzt, das, warum es so schwer für ihn fällt und warum er gleich zum Vater schreit, wenn es einen anderen Weg gibt, dann zeig mir den. Ne? So, das ist, weil er, das, was er so hasst, das, was ihm so abscheulich ist, so und diese Sünde, dieses entgegengesetzte Verhalten zu Gott, ne? So und all diese Perversionen, all diese Schmerzen, die man sich zufügt, ne? Oder die einem zugefügt werden, all diese Trennung von Gott, dieses Alleinlassen, wo er die Menschen sieht und sagt, ah, ne, die sind wie Schafe ohne Hirten. Die sind allein, die haben nur Blindenführer, die selbst blind sind. So, ne? All das muss er tragen. Seine letzten Worte am Kreuz. Warum hast du mich verlassen? Da war er Sünder schon. In dem Moment war die Hand Gottes schon auf ihn und all unsere Sünden waren auf Jesus. Der konnte Gott nicht mehr hören, konnte mit ihm nicht mehr sein. Das Schlimmste für Jesus war das, getrennt zu sein. Und es graute ihn. Und es wurde dunkel und seine Seele war betrübt. Und er sagt weiter, Vers 38, da spricht er zu ihnen, oh, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und es ist wichtig, so, was ist, wenn wir in Anfechtung sind, ne? So, Jesus nimmt die drei und sagt zu ihnen, bleibt ihr hier und ich gehe woanders hin, aber ihr wacht mit mir, ne? Und so ist es doch heute auch, oder? Jesus ist beim Vater, so, und wir sind Berufene. Und er hat gesagt, ihr werdet hier bleiben in der Welt. So, ich kann jetzt nicht persönlich bei euch sein. So, aber trotzdem müssen wir mit ihm wachen. Es ist nicht so, dass nur weil Jesus woanders ist, dass wir nichts zu tun haben. So. Vers 39. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht und betete. Und er sprach, oh mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kommt zu den Jüngern und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal und betete und sprach, o mein Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Das ist Jesus, oder? Er sagt so, Herr, Vater, das will ich nicht. Ja. So, aber dein Wille, nicht meiner. Und das ist im Gegensatz zu dem, was heute oft gebetet wird, oder? So, bitte und dir wird alles gegeben. Ja. So, dieser Vers, der so missbraucht wird, ne, von diesen Faith Believer, nee, wie war das? Ich weiß nicht mehr. Das ist irgend so eine große Gruppe, ne? So, du sollst beten und Gott wird's geben. Du musst Gott zwingen dazu, ne? Und immer wieder kommen, ne? Und alles, was du willst, das wird er dir geben müssen, ne? So, weißt du, aber das ist nicht das, was unser Herr gebetet hat, ne? Unser Herr hat gesagt, so, kam mit seinen Gefühlen und er kam auch mit seinem Herz, ne? Und er war ehrlich und er hat gesagt, ich möchte das nicht. Ne? Also ist auch für uns okay, wenn wir sagen, wenn Gott sagt, du musst rausgehen auf die Straße oder du musst das und das nicht machen oder mach das und das und so und du hast einfach nur Panik und Angst, ne, und sagst so, oh, das will ich nicht, da habe ich Angst vor. Ne? Das ist ja in Ordnung. So, aber das, was Jesus uns lehrt, ist, trotzdem demütig zu sein und gehorsam dem Vater gegenüber und seinem Willen halt ihm unterzustellen, ne? Und zu sagen, aber nicht, was ich will, sondern was du willst. Ne? Und so ist es doch oft, dass wir zu Gott kommen und um Richtung beten oder um eine Lösung für ein Problem oder um Frieden in irgendeiner Angelegenheit. Ne? oder um Dinge, so die wir meinen zu brauchen. Und aber trotzdem können wir wissen, dass das, was der Vater will und das, was er uns gibt, dass das viel besser sein wird als das, worum wir bitten. Ja. So. Das ist was Wichtiges, was Jesus uns hier lehrt. Er sagt so, egal was kommt und egal wie ich mich fühle dabei, ein Segen wird es erst dann, wenn ich dir vertraue. Das tue ich. Und beim zweiten Mal, Vater, wenn dieser Kelch nicht an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, ja, so geschehe dein Wille. Und das ist der Moment, wo Jesus jetzt zum zweiten Mal hingeht und er sieht die Jünger pennen, ne? Und wir werden noch lesen im Lukas, die schlafen vor Trauer, ne? Weil Jesus jetzt gesagt hat, jetzt werde ich bald gehen. Ne? Und die machen sich so eine Platte und sind so in Gefühlen, dass sie sich hinsetzen und einpennen. Und ich kenne das, oder? Du kannst einen Film gucken, wenn du abends, selbst wenn du müde bist, und wenn du interessant ist, bleibst du noch wach. Ne? Oder eine Zeitschrift oder ein Buch oder sonst was. Ne? Dich mit jemandem unterhalten, mit dem dich gern unterhältst. Aber wenn du die Bibel aufschlägst oder ins Gebet gehst, ne, dann werden auf einmal diese Augen so schwer. Ne? So. Also wenn du nicht schlafen kannst, das Beste, was du machen kannst, ist beten. Ne? So. Oder Bibel lesen. So, bumm, bist du weg. Ne? Auf einmal geht's. Und warum ist das so? Ne? Vers 43. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Das ist diese Anfechtung, ne? Weil Gebet hat Kraft. Ne? Und im Gebet, in unserem Leben und das Leben der anderen, das legen wir vor Gott und lassen ihn wirken. Das heißt, da liegt eigentlich die ganze Macht drin, dass wir alles zum Vater bringen. Ne? Und warten, was er dazu sagt. So, und Satan will das nicht. So, und er wird nie Anfechtung bringen oder uns schwer machen, wenn wir uns unwichtigen Sachen hingeben. Ne? Da sagt er, ja, mach, ist gut. Ne? Ich gebe dir noch eine andere Idee, dann mach die noch mit. Ne? Aber wenn es zu was Wichtigem kommt, zu was Positives einen Einfluss hat, was Menschen zu ihm bringt oder uns zu Gott näher bringt, dann passt das nicht. Ne? So. Deswegen sagt Jesus uns auch immer wieder, wie er seinen Jüngern hier sagt, so wacht. Ne? So. Versucht eure Augen aufzuhalten. Am besten ist, man geht spazieren, da kann man nicht einschlafen. Ne? Wenn du spazieren gehst, so, dann bist du unterwegs, so, deine Augen müssen offen bleiben, ne? Das ist die beste Zeit zum Beten irgendwie, ne? So durch die Stadt laufen oder durch den Park oder was weiß ich. Na, aber zu beten ist halt so wichtig und das ist auch das, was ich merke, was ich als allererstes vernachlässige, weil es am wichtigsten ist. Ne? Bis ich aufhöre zu dienen oder bis ich aufhöre, Zeugnis zu sein, zu evangelisieren oder so, das dauert länger, ne? Aber das aufzuhören, mit Gott zu reden und in seiner Gegenwart zu sein, ganz real. Und still zu sein, ne? Und zu warten und zu hören. Ne? So, das ist das Erste, was irgendwie angefochten wird. Ne? Weil Satan weiß, wenn das nicht da ist, die Gemeinschaft mit Gott, wenn die nicht mehr da ist, dann wird auch alles andere weniger werden. Ne? So. Von daher muss man auch, ist wirklich wichtig, dass wir haben alle mit dem Gleichen zu kämpfen. Ich habe noch nie einen Christen gesehen, wo es um das Thema ging, der gesagt hat, na, das kenne ich nicht. Ne? So, wir haben alle den gleichen Kämpfen, deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht zulassen zu schweigen. Ne? So, nicht zulassen, uns das nehmen zu lassen, weil das ist, wenn Satan uns das nimmt, dass wir keine Lust mehr haben, mit Gott zusammen zu sein, so dann hat er uns alles genommen, wofür Jesus gestorben ist. So. Für die Gemeinschaft sind wir gemacht und für die Gemeinschaft werden wir auch erhalten jetzt. Vers 44. Und er ließ sie und er ging wieder hin. Also Jesus lässt sie jetzt schlafen. Und Jesus sieht seine Jünger und er sieht die Schwachheit und er betet ja so, wenn es möglich ist, dass ich den Kelch nicht trinken muss. Und diese Kirche mir vorübergeht, ne? Aber er kommt ja zurück und er sieht seine Jünger da und er sagt so, Mensch, eine Stunde, ne? So, und die pennen schon, ne? Die sind so schwach im Fleisch, ne? Und er sieht, ja, diese Kirche kann nicht an mir vorübergehen. Weil würde diese Kirche an mir vorübergehen und ich würde jetzt nicht als Lamm sterben, dann käme der Geist nie zu ihnen. So, dann würden sie in ihrer Schwachheit versuchen, mich weiter anzubeten. Und das hat ja vorher schon nicht geklappt im alten Bund, ne? So. Und er sieht sie und er lässt sie und er sagt, ja, ich werde gehen bis zum Schluss. Ja, weil diese Schwachheit muss besiegt werden. Und er ließ sie. Und er ging wieder hin und betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Ja, die haben echt guten Schlaf. Ich kann mir richtig Petrus vorstellen, ne, ich werde dich nie verlassen, ich werde kämpfen bis zum Schluss, ich gehe mit dir ins Gefängnis. Ne? Und die simpelste Aufgabe, bleib wach und gucke, ob jemand kommt. Ne? Solange wie ich hier kämpfe, so ne, schläft er, der große Held. Ja, ja. So ein Siehe, die Stunde ist nah und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf und lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, der ist nahe. Ne? Und ich würde dazu gerne nur mal kurz Lukas aufmachen. Und zwar Lukas 22, Vers 43. Manche Sachen fand ich halt echt schön, einfach zu lesen. Oder lass uns Vers 39. Und er ging hinaus und begab sich nach seiner Gewohnheit an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger, und als er an den Ort gekommen war, da spricht er zu ihnen, betet, dass ihr nicht in Anfechtung geratet. Und er riss sich von ihnen los, also die wollten nicht, dass er geht, ungefähr einen Steinwurf weit, kniete nieder und betete. Und er sprach, Vater, wenn du diesen Kelch von mir nehmen willst, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Also Jesus war da nicht allein, und Gott hat uns versprochen, dass wir durch mancherlei Anfechtungen müssen und Betrübnisse. Ne? So. Aber das ist doch schön, oder in unseren schlimmsten Kämpfen, und selbst wenn wir jetzt nicht um die Menschheit kämpfen, sondern nur um unser persönliches Leben, vielleicht gerade in irgendeiner Sache, auch wenn wir zum Vater kommen, an einen Ort so, und ihm begegnen wollen, dann sind wir nicht allein. Jesus hört vom Vater und wird vorbereitet. Jesus kriegt Stärkung durch den Boten von Gott. Ne? So. Und Satan war bestimmt da mit seinem Gefolge, mit seinen Legionen von Soldaten. Ne? Und hat nochmal angeboten, so ein, hier komm, so, du kannst alles haben, du musst nicht kämpfen. Ne? Ich schenke dir alles. Ne? Du musst nur mich anbeten. Ne? Aber guck dir diese Liebe an. Er sieht seine treuesten Nachfolger pennen. Ne? Die es noch nicht mal schaffen, ein Herz aufzubringen, mit ihm wenigstens eine Stunde zu kämpfen. Ne? Von Menschen verlassen, und doch ist er nicht verlassen. Und so ist es bei uns auch. Wir sind nie allein. Und wenn wir Hilfe brauchen, ist immer Hilfe da. Sogar uns, normalen, kleinen Heiligen, verspricht Gottes Wort, dass wir jeder einen Engel haben. Dass ein Engel in der Gemeinde sitzt. Dass die Engel um uns drum herum stehen, uns beschützen. Und kämpfen mit den Dämonen, dass wir es nicht tun müssen. Ne? So, wir haben unsere Schutzengel, wenn du es so willst. Nur, dass sie nicht so klein und niedlich sind, sondern ja, so groß, dass man auf die Knie fällt, wenn man sie sieht. Ne? So, aber Gott lässt uns nicht allein. Und wir haben den Geist bekommen. Gott selbst, der in uns ist, der uns lehrt und leitet und uns tröstet, der laut ist, wenn wir das wollen. Ne? So, der uns beschützt. So, Vers 45 in Lukas 22. Und als er vom Gebet aufstand und zu seinen Jüngern kam, da fand er sie schlafend vor Traurigkeit. Ja, ist jetzt nicht wichtig. Achso, doch, ist wichtig. Vers 44 stimmt. Und er war in ringendem Kampf und betete inbrünstiger. Sein Schweiß wurde aber wie Blutstropfen, die auf der Erde fielen. Und als er vom Gebet aufstand und seinen Jüngern kam, fand er sich schlafen vor Traurigkeit. Süß, oder? Ne, bei mir steht vor Traurigkeit. Ja. Genau. Ne, und also so habe ich noch nie gekämpft. Muss ich echt gestehen. So habe ich auch noch nie also inbrünstig war auch mein bis jetzt noch kein Gebet, das ich gebetet habe. Aber wir dürfen halt nicht vergessen, um was es hier geht. Ne. Hier geht es darum, die Schöpfung wieder zum Schöpfer zu führen. Ne? So. Und deswegen hat der Feind doch alles um ihn drum herum gestellt, was er konnte. Ne? Weil Satan das nicht wollte. Ne? Ich weiß nicht, warum Satan so dumm war, obwohl er so klug ist, dass er Jesus trotzdem zum Kreuz geschickt hat. Aber ja, Satan sind halt auch die Hände gebunden. Ne? Er kann halt nicht mehr machen, als Gott zulässt. So. Okay, lass uns mal noch weiterlesen. In Matthäus 26. Sorry, aber ich will das alles mal so ein bisschen. Vers 47. Und während er noch redete, siehe, da kam der Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar von Schwertern und Stöckern, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Im Johannesevangelium steht da Kohorte. Nicht eine große Schar, sondern eine Kohorte. Und eine Kohorte ist ein Zehntel von einer Legion. Also eine Legion sind 6000 Mann, 6000 Soldaten. War im Römischen Reich so. Und eine Kohorte sind 600 Mann. Also nicht so, wie man es aus dem Bibelfilm kennt oder so, wo so ein kleiner Haufen ankommt. Ne? Johannes sagt doch, dass schriftgelehrte Priester und Pharisäer mit dazu kamen. Und der Hohe Rat. Ne? Und Judas. Es waren super viele Menschen da, mit super vielen Fackeln und mit Schwertern und mit Stöcken. 600 Mann, um einen Mann zu verurteilen. Vor allem den, der sich nie wehren würde. Kannst du dir das vorstellen? Und da steht jetzt Jesus, und da steht jetzt Johannes, und da steht Jakobus, und da steht der Petrus. Ne? Und sie stehen da, und auf einmal kommen da 600 Mann und noch mehr. Ich weiß nicht, wie viele von den anderen dabei waren. Ne? Bewaffnet. Ich hätte Schiss bekommen. Ne? Ich hätte gesagt, hey Jesus, komm. Am besten gehen wir. Und mit ihnen eine große Schar. Vers 48. Der ihn aber verriet, der hatte ihnen ein Zeichen gegeben und sagte, der, den ich küssen werde, der ist, den er greift. Und sogleich trat er zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, Lehrer, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du hier? Ist schön, oder? Was mich ermutigt das? Jesus nimmt seinen größten Feind zu der Zeit hier. Ja, das war Satan, aber ne, Satan war ja in ihn gefahren, haben wir letzte Woche gelesen. Also wenn er, das Dunkle kam von Satan. Ne? Aber er steht da und er sagt, Freund. Und wenn er Judas schon Freund nennt, dann doch viel mehr uns, oder? Wenn wir in Schwachheit zu ihm kommen und sagen, es tut mir leid. Ne? Ich kenne mein Herz, dass sich schnell gerne selbst verdammt, ne, und sich nicht würdig genug hält, aber das ist es eben. Ne? Und deswegen sollen wir das Mahl feiern, weil keine Verdammnis mehr da ist. Ne? Solange wir uns halten an unseren Herrn, ist die Vergebung da und er nennt uns Freund. Vers 51. Und siehe, einer von denen, wir wissen von Johannes ist Petrus, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohepriesters und hieb ihm ein Ohr ab. Und da kann ich nur sagen, Respekt. Da stehen über 600 Männer bewaffnet und Petrus ist derjenige, der das Schwert zieht und sagt, Jesus, ich habe dir gesagt, ich stehe zu dir, ich kämpfe bis zum Schluss, ich sterbe für dich, ich gehe ins Knast, wenn es sein muss, und nimmt sein Schwert und fuchtelt da um sich drum rum, ne? Mit beschwerten Augen. Ne? Man kann froh sein, dass er nur das Ohr trifft, sonst hätte er mit in den Knast gehen müssen und ans Kreuz. Wären 4 Kreuze da gewesen wahrscheinlich. Ne? Aber guck dir das an, das ist Mut. Ne? Und das ist, warum Jesus ihn erwählt hat zum Leiter, weil er, Jesus ist für ihn alles. Ne? Aber er hat noch nicht gelernt, dass Jesus mit anderen Waffen kämpft. Ne? Aber ich kann dann nur sagen, Mensch, Petrus, du bist zwar eine Knalltüte, aber Respekt, wirklich. Eine ziemlich coole Knalltüte. Ne? Und so einen Eifer möchte ich auch haben für meinen Herrn. Ne? Dass ich überhaupt nicht mehr nachdenke, was mir passieren könnte. Ne? Oder dass ich nicht mehr drüber nachdenke, was für mich möglich wäre. Sondern dass ich einfach sage, los geht's. Und jetzt kämpfe ich für den Herrn. Ne? Da sprach Jesus zu ihm, steck dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, die werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und der würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken, also 72.000 Engel? Ne? Und das ist was der Petrus lernt, ne? Von Jesus. Jesus sagt so, ey, du musst mich nicht beschützen, ich beschütze dich. Ne? Wenn ich das wollte, dann wäre hier alles schon lange vorbei. Ne? Aber ich will, dass es so passiert, weil die Schrift das sagt. Und weil es so halt sein muss. Der Wille des Vaters steht über allem. Und in Johannes 18, das letzte Mal, dass wir ein anderes Evangelium aufschlagen heute. Aber durch Johannes sind wir schon gegangen, vor ein paar Jahren. Ja, Johannes 18. Lies mal Vers 1. Als Jesus dies gesprochen hatte, da ging er mit seinen Jüngern hinaus über den Winterbach Kidron, und dort war ein Garten, in den Jesus und seine Jünger eintraten. Aber auch Judas, der ihn verriet, kannte den Ort, denn Jesus versammelte sich oft dort mit seinen Jüngern. Nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, da ging hinaus und sprach zu ihnen: Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm: Jesus, den Nazarener. Die wissen noch nicht mal, wer er ist, ne? Jesus war nicht zwei Köpfe größer als alle anderen, ne? Mit so einem goldenen Gewand, dass man gesehen hat, das ist der Rabbi, guckt seine Kleidung an, so wie das manche denken, ne? Das glaube ich nicht. Jesus war unscheinbar, sagt uns Jesaja, hässlich. Natürliche Gestalt, niemand, dem man nachläuft, vom Äußeren her und vom Reden her. Ne? Aber Jesus war das Licht und die Motten kleben am Licht. Ne? Also, wen sucht ihr? Und sie antworten ihm: Jesus. Jesus spricht zu ihnen: Ich bin's. Vers 5. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach: Ich bin's, da wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Ne? Die sind alle umgekippt. Und das ist doch, sagt doch viel mehr aus, wie die Situation dort im Garten Gethsemane wirklich war. Da sind über 600 Kriegsleute bewaffnet vor einem Menschen. Und dieser Mensch steht da und er sagt: Ich bin's. Und die können nicht anders, als zurückzugehen und zu fallen vor diesem König. Ne? Und das ist die Allmacht Jesu. Wenn er gesprochen hätte, dann niemand hätte den gekriegt, der hätte durch die Menge durchwatschen können. Ne? Und sagen können: Naja, versucht es nochmal. Später vielleicht. Nee. Nun, Vers 7 in Johannes, fragte er sie wiederum: Wen sucht ihr? Sie aber sprachen: Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete: Ja, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen. Damit das Wort erfüllt wurde, das er gesagt hatte: Ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Jesus ist hier der Hauptmann. Jesus ist hier der, der das Sagen hat. Er steht da und er befiehlt ihn. Er sagt: Diese lasst gehen, weil die Schrift das so will. Und sie lassen sie gehen. Wir werden, ich glaube, heute lesen oder in einem anderen Evangelium, könnt ihr zu Hause nochmal, aber die rennen alle wie Mädchen hier in eine andere Richtung. Der eine sogar in sein Nachthemdchen. Das Lamm, das schweigend zur Schlachtbank geführt wird. Freiwillig. Was sind das nur für uns? Und ich meine, ich habe das schon tausendmal gelesen und habe da schon echt oft drüber nachgedacht. Und trotzdem lese ich das und irgendwie wird mir von Neuem wieder klar, wie tief das eigentlich geht, dass Jesus den Weg gegangen ist, den er gegangen ist. Freiwillig. Weil es keine andere Chance für uns gab. Okay, Matthäus zurück. In jener Stunde sprach Jesus zu den Volksmenge: Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und mit Stöcken, um mich zu fangen. Täglich bin ich bei euch im Tempel gesessen und hab gelehrt. Und ihr habt mich nie ergriffen. Das alles aber ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn alle Jünger und sie flohen. War hier eigentlich, dass er das Ohr wieder geheilt hat? Nee, das. Ja, das steht im Johannes und im Lukas und im Markus. Jedenfalls hat das Ohr wieder ganz gemacht, aber das wissen wir alle, ne? Ja, war heute vielleicht nicht so spannend, aber trotzdem war es für mich einfach wichtig. Man liest das so und aber es ist so wichtig, dass wir darüber nachdenken, das ist hier alles ein Tag, ne? Und ich sehe nur die Schwachheit seiner Jünger, ne? Und ich erkenne mich da drin wieder. Und dann sehe ich die Stärke von Jesus, unserem Herrn, ne? Und seine Liebe, und seine Treue und seine Hingabe, ne? So sein Gehorsam. Und weißt du, wir haben so viel zu danken, ne? Und ich bin so froh, dass ich nicht mehr allein bin, ne? So, dass er mich hält. Und so wie Petrus seine Schwachheit, nur das letzte Wunder, das er tut, vorgekreuzigt dort, so ist die Schwachheit von seinem Petrus ausbügeln. Ne? Und ich bin froh, dass Gott fähig ist, so meine Schwachheit, meine Sünde, ja, darauf aufzupassen, dass das nicht um sich greift, sondern das wieder zu reparieren und zu heilen. Ne? Dass er, wie sagt das Wort, unsere Schwachheit in Segen verwandelt oder so, ne? So. Na, ja, lass uns beten. Ja, ich danke dir für diesen Einblick einfach und für die Erinnerung, dass du freiwillig den Weg gegangen bist, dass du im Blick auf uns den Weg gegangen bist. So, dass du uns zurückführst zu einem Garten, so wo wir Gemeinschaft haben, dass wir das jetzt schon haben. Und dass ohne dich nichts da wäre. Jesus, was ich jetzt habe. Ich bin wie die Jünger. Ich würde dich verlassen. Ich habe dich so oft schon verlassen, irgendwie in Kleinigkeiten. Wo ich denke, dass du ein Herz hast, das mich immer wieder zurückführt, das immer wieder ruft und das immer wieder sagt, es gibt einen Weg zurück. Ich liebe dich dafür, dass du mich nicht verlässt und mich nicht aufgibst, dass du treu bleibst, auch wenn ich untreu bin. Amen, Jesus. Ich möchte zum Abschluss nur noch was lesen, was in keinem Evangelium auftaucht, außer im Johannes. Das ist im Johannes 16. Da spricht er zwischen Abendmahl und zwischen Garten Gethsemane. Da lehrt er nochmal seinen Jünger. Und 16 und 17 ist das, müsst ihr selber lesen, ist sehr genial. Er betet sogar für uns. Aber eine kleine Sache hier. Johannes 16, Vers 5. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, dann will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, dann wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ja, ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, das wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, dass er von dem Meinen nehmen und euch verkündigen wird. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Und dann gehe ich zum Vater. Ja. So dieser Beistand, ja, dieser Geist, so der in uns wohnt und der uns leiten und reden und verkündigen möchte, wer Gott ist. Ja. Der nie sich oder irgendeine Person oder sonst was verherrlichen wird, sondern, wie Jesus sagt, er wird mich verherrlichen. Ja. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Von daher, und das siehst du auch in der Offenbarung, die Geistesgaben und auch das Lehren als reeller Lehrer, als Person, ne, vom Heiligen Geist ist für mich super wichtig. Aber wenn ich in Apostelgeschichte sehe, was bewirkt, ne, mit den Feuerflammen, als der Geist dann auf die Jünger kam, was hat es bewirkt? Sie haben angefangen, Jesus zu verkündigen, mehr nicht. mit Freude, mit Autorität haben sie Jesus verherrlicht. Ja? So, weil er von Jesus gesandt ist. Ja? So, also, das ist halt der Unterschied zwischen uns heute und den Jüngern damals. Ja? Wir müssen nicht mehr schlafen und wir müssen nicht mehr aus unserer Kraft leben. Ja? Sondern Jesus ist gegangen, wie er es hier gesagt hat. So, Jesus ist gegangen, ist wieder auferstanden und ist beim Vater, aber Jesus hat uns jemanden geschickt, genau der gleiche wie er ist. Ne? So, und der, die Jünger mit Jesus waren immer stark. Ja. So, und genauso ist für uns halt wichtig, dass wir gerade in Zeiten, wo wir uns allein fühlen oder schwach sind oder wo wir Anfechtungen oder Versuchungen haben, dass wir uns ausstrecken und dass wir sagen, ich brauche deine Kraft. Und die liegt in mir, gib sie mir. Ja. Ich komme nicht weiter, also gib du mir Weisheit. Ich kann nicht lieben, also bring mich an den Punkt, dass ich bereit bin, deine Liebe anzunehmen und zu geben. So, ich aus mir schaff's nicht. Aber du bist da, also schaff es. In mir und durch mich. Also, ja. Danke, Jesus. Amen.